Wie erwähnt, schauen wir uns in diesem Sommer Psalmen an, und zwar schauen wir uns 9 Psalmen an, die wir nicht gerne lesen und beim ersten Mal durchlesen vielleicht auch nicht gerne predigen würden. Der Daniel hat beim Einstieg dieser Reihe ein Bild gebracht, und das habe ich sehr einprägsam gefunden. Und zwar hat er dieses Buch der Psalmen verglichen mit einem Blumengarten. Und dass es in einem Blumengarten verschiedene Arten von Blumen gibt. Es gibt die offensichtlich schönen Blumen, die wir gerne anschauen. Das ist so ein Psalm 1 zum Beispiel oder ein Psalm 23. Und dann gibt es die Mauerblümchen, die zwar schön sind, aber eher unbekannt oder versteckt. Der Psalm 117 vor 2 Wochen, der war für mich so ein Psalm. Und dann gibt es aber auch diese Kategorie der Disteln. Die Blumen, die wir nicht so gerne anschauen, die ein bisschen stachelig sind, aber die sehr wichtig sind. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott genau auch solche Worte und solche Blumen in unserem Leben verwendet. Diese Distel, die wir uns heute anschauen, ist schon vorgelesen worden. Es ist Psalm 137. Und dieser Psalm ist ein Lied mit 3 Strophen. Und ich will die erste Strophe nochmal vorlesen. Dort steht: An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zittern. Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eins eurer Zionslieder. Doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Der Psalm beginnt mit einer dunklen Erinnerung. Es wird ein ganz dunkles Kapitel aus der Geschichte des Volkes Israel aufgeschlagen, und zwar die Gefangenschaft in Babylon. 568 vor Christus zieht der König Nebukadnezar von Babylon. Er belagert Jerusalem und zerstört sie. Er ermordet den Großteil der Juden und den übrigen Rest verschleppt er nach Mesopotamien, in den heutigen Irak. Und dieser Psalm ist ein Rückblick auf diese Gefangenschaft. Sie sitzen in einem fremden Land und sie fangen dort an zu weinen. Warum? Weil sie an Zion denken. Zion ist ein Synonym für Jerusalem. Es ist eigentlich der Name von dem Berg oder dem Hügel, auf dem die Stadt gebildet wurde. Und für das Volk Israel war Jerusalem von sehr hoher Bedeutung. Diese Stadt war verknüpft mit den ganzen Erfüllungen des Bundes, den Gott mit ihren Vorvätern und mit ihnen selber geschlossen hat. Jerusalem war das politische und religiöse Zentrum. Es war das Symbol für die Königsherrschaft. Und dort stand der prächtige Tempel, der Ort, an dem das Volk Gott begegnet ist. Und jeder gottesfürchtige Jude ist mindestens 3-mal im Jahr nach Jerusalem gezogen, um dort Gott zu opfern und ihm zu begegnen. Aber all das ist jetzt Vergangenheit. Es sind nur mehr Erinnerungen. Jetzt sitzen die Israeliten in Gefangenschaft, in einem fremden Land an den Strömen Babels. Und sie werden dort, wie in Vers 3 beschrieben, von ihren Unterdrückern gequält. Sie werden aufgefordert, Lieder zu singen, Lobpreislieder. Und das, obwohl sie am Boden zerstört sind. Was für das Volk Anbetung bedeutet hat, war für ihre Unterdrücker nur Belustigung. Die Babylonier fordern, dass sie eines ihrer Zionslieder singen. Die Frage ist, was wollten sie da hören von ihnen? Ihr denkt vielleicht den Psalm 46. Dort steht: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den größten Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist in ihrer Mitte und darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Oder vielleicht Psalm 76. ein Psalmlied mit Saitenspiel vorzusingen. Gott ist in Juda bekannt, in Israel ist sein Name herrlich, in Salem ist sein Zelt und seine Wohnungen in Zion. Dort zerbricht er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Krieg. Oder Psalm 121. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, damit dich weder am Tag die Sonne sticht, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Übel. Er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Ich glaube, wir merken schon, wenn Sie solche Lieder gesungen hätten, wie schmerzhaft das für Sie gewesen wäre. Es war eine wirkliche Qual. Und indem die Babylonier Sie auffordern, genau solche Lieder zu singen, glaube ich, stellen Sie ihnen die Frage, wo ist denn jetzt dieser Gott, euer Helfer, euer starker Held, der euch beschützen wird? Diese Lieder waren wie Salz auf frische Wunden. Und darum sagt das Volk dann in Vers 4, wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Und ich glaube, diese Frage ist auch in unserer Zeit noch relevant. Für uns als Gemeinde. Wie können wir Gott loben unter diesen Umständen? Wie können wir Gott als den besingen, der alles in der Hand hat, wenn um uns herum alles zerbricht, Unsicherheit herrscht? Wie können wir von der Schönheit Gottes singen, wenn alles, was wir hören oder viel von dem, was wir hören, zu tun hat mit Kriegen, Katastrophen und Krankheiten? Wie können wir Gottes Namen preisen, wenn und seine Gebote, wenn er als lächerlich dargestellt wird um uns herum? Wie können wir Gottes Gerechtigkeit loben, wenn die um uns herum die Gewinner sind, durch Unrecht zu Gewinn kommen? In dieser ersten Strophe sehen wir, dass eine ganze Gruppe von Menschen leidet. Sie sind gemeinsam traurig. Und sie sind nicht so sehr traurig über diese Qual der Gefangenschaft, sondern was dahinter steckt, ist ihre Sehnsucht nach Zion, nach Jerusalem. Es ist eine Sehnsucht nach ihrer geistlichen Heimat. Sie haben Heimweh eigentlich. Und ich denke, wir alle spüren so eine Spannung in unserem Leben. Ich denke, diese Gefangenschaft, die die Israeliten erlebt haben, ist bei uns komplett anders, aber sie ist nur genauso real. Als Christen leben wir in dieser Welt, aber wir merken, dass es in dieser Welt nicht so ist, wie es sein sollte. Dass wir für eine andere Heimat bestimmt sind. So wie der Hebräer das sagt, in Kapitel 13, Vers 14, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Das heißt, wir sitzen genauso immer noch in Babylon, obwohl wir wissen, dass das zukünftige Jerusalem eigentlich unsere Heimat ist. Und ich glaube, das darf uns traurig machen. Diese erste Strophe zeigt uns, dass wir das merken dürfen, dass es vielleicht sogar gut ist, wenn wir das spüren, diesen Schmerz. Dieses Heimweh ist real. Eine Liebe zu Gott und zu seinem Reich ist in unserer Welt, auf dieser Seite der Ewigkeit, verbunden mit Traurigkeit. Für sie waren die Dinge nicht mehr so wie früher, aber für uns, glaube ich, sind die Dinge noch nicht so, wie sie sein sollten. Und trotzdem gibt es in dieser ersten Strophe, trotz all dieser Traurigkeit, ein ermutigendes Detail. Im Vers 2, dort steht, sie haben ihre Zithern, also ihre Instrumente, aufgehängt. Und es ist interessant, dass der Psalmist es so beschreibt. Also sie haben ihre Instrumente nicht weggeschmissen, sie haben sie nicht zerstört, sondern sie haben sie aufgehängt. So als wie wenn sie die Hoffnung hätten, dass sie sie später wieder mal verwenden wollen. Und weil es in dieser ersten Strophe um die Vergangenheit, um diese Traurigkeit, um dieses Heimweh geht, geht es jetzt in der zweiten Strophe, in den Versen 5 und 6, um diese Hoffnung. Wir lesen dort weiter. Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir ihren Dienst versagen. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke. Wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist. Das ist irgendwie paradox. Im Vers 1 lesen wir, dass das Volk weint, eben weil sie an Jerusalem denken. Und jetzt schreibt er dort, dass genau das ist, was er will. Er will Jerusalem nicht vergessen. Er will an Jerusalem denken. Und ich glaube, in diesem Erinnern, in diesem Nicht-Vergessen, sehen wir die Loyalität, die Leidenschaft des Psalmisten zu seiner geistlichen Heimat, zu seinem Gott. Obwohl diese Erinnerungen schmerzhaft sind für ihn, möchte er Jerusalem nicht einfach vergessen und hinter sich lassen. Sondern, ganz im Gegenteil, er verpflichtet sich, seine Heimat zu seiner größten Freude zu behalten. Und dabei geht er so weit, dass er einen Eid ablegt. Er sagt, wenn ich die vergiss, Jerusalem, dann soll meine Hand, im Wörtlich steht dort, zum Vergessen sein. Also so, dass er sie nie mehr verwenden kann. Zum Musizieren zum Beispiel. Und er sagt, seine Zunge soll ihm am Gaumen kleben, wenn er nicht mehr an seine Heimat denkt und nicht Jerusalem zur größten Freude macht. Hände und Mund, die waren ja sehr wichtig für einen Musiker, wie diesen Psalmisten. Aber was wir da drinnen sehen in seinem Eid ist, die Freude an Jerusalem, die Freude an Gott war wichtiger für ihn. Und wenn man den Psalm aufmerksam liest, dann merkt man, dass zwischen der ersten Strophe und der zweiten Strophe der Sprecher wechselt von der Mehrzahl auf die Einzahl. Und ich finde das interessant, weil obwohl in der ersten Strophe das ganze Volk gemeinsam leidet, dieser Schmerz, der alle betrifft, kann nur jeder Einzelne selber für sich seine Loyalität bezeugen und sein Leben diesem Anliegen weihen, dieser Hoffnung verschreiben. Und ich glaube, diese zweite Strophe drängt uns somit auch in diese Richtung, dass jeder Einzelne sein Herz irgendwie prüfen muss. So einen Eid, den singt man nicht einfach so mit, sondern da muss man das ernst meinen. Da muss man überlegen, was ist meine Haltung? Was ist meine Haltung zu Gott, zu meinem Volk? Was ist mir diese Heimat wert? Die Freude an ihr? Ist sie mir mehr wert als das, was ich mit meinen Händen und mit meinem Mund machen kann? Und was uns die Strophe zeigt, ist, dass diese Freude nicht einfach so automatisch passiert, sondern dass es wie bei vielen Dingen im Leben oft einen Entschluss braucht. Dass man dranbleibt, dass man Prioritäten setzt, dass man das Ziel sich vor Augen behält. Und genau das beschreibt dieser Psalmist in dieser zweiten Strophe. Und darum möchte ich dich ermutigen, dass du dein Herz prüfst und dass du einen Entschluss fasst, dass du Gott zu der größten Freude in deinem Leben machst, zum Ziel deines Lebens. Dass du dich nicht von den Umständen bestimmen lässt, sondern dass du an Gott festhältst, auch wenn die Umstände schmerzhaft sind, nicht so sind, wie sie sein sollen. Dass wir an dem festhalten. Und dann kommt die dritte Strophe. Und das ist die, die den Psalm eigentlich so richtig zu einer Distel macht. Es steht: Herr, vergiss den Edomitern nie, was sie am Unglückstag Jerusalems getan haben, als sie riefen: Reiß die Stadt nieder, reiß sie nieder bis auf den Grund. Du Stadt Babylon, die du einst verwüstet sein wirst, wohl dem, der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Wir sehen, dass die Traurigkeit aus der ersten Strophe und dieser Entschluss, der Eifer aus der zweiten Strophe, jetzt in der dritten Strophe in einem Ruf nach Vergeltung münden. Und ich glaube, es gibt drei Dinge, die uns helfen, diese dritte Strophe richtig zu beurteilen und auf uns anzuwenden. Ich glaube, als erstes müssen wir bedenken, wer hat denn diesen Psalm geschrieben? Dieser Psalm 137 ist geschrieben worden von Menschen, die seit Jahrzehnten den Horror des Krieges miterlebt haben. Die jahrzehntelang in Gefangenschaft und Unterdrückung gelebt haben. Und wenn wir den Psalm lesen, dann ist es so weit von unserer Realität entfernt, weil wir als in Österreich lebend Frieden haben, ohne Angst vor feindlichen Eingriffen. Kriege sind den allermeisten von uns nur aus Bildern, Dokumentationen oder Filmen bekannt. Ich habe noch nie in meinem Leben mit anschauen müssen, wie jemand aus meiner Familie gewaltsam sterben musste. Wie würden wir unseren Emotionen Ausdruck verleihen, wenn wir das erlebt hätten, was sie erlebt haben? Dass ihr Zuhause, wenn unser Zuhause ausgeraubt worden wäre, unsere Stadt zerstört, unser Ehepartner geschändet und unsere Kinder vor unseren Augen getötet. Und wenn uns unsere Möglichkeit, Gott zu begegnen, für immer genommen worden wäre. 2. Chroniker 36 wird beschrieben, was die Israeliten erlebt haben. Dort steht: Nebukadnezar hatte kein Mitleid mit Jüngling oder Jungfrau, mit Altem oder Greis. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer von Jerusalem nieder. Und all seine Paläste verbrannten sie mit Feuer und all seine kostbaren Geräte zerstörten sie. Nur was vom Schwert übrig geblieben war, führte er gefangen nach Babel. Und ich denke, wir müssen bedenken, es ist eine Sache, sich versuchen, sich hineinzusetzen in diese Situation des ersten Schreibers von diesem Psalm. Und es ist eine ganz andere, diese grausame Realität selber erlebt zu haben. Wenn deine größte Liebe Gott und seinem Reich gilt, dann kannst du nicht gleichgültig sein gegenüber denen, die genau das grausam zerstören. Aber damit zusammenhängend sehen wir noch etwas Zweites da drinnen, das müssen wir beachten, und zwar die Motivation. Die Motivation in diesem Gebet nach Vergeltung ist nicht Hass gegen eine Volksgruppe, sondern es ist der tiefe Wunsch nach Gerechtigkeit. Und ich glaube, wir können uns alle damit identifizieren. Keiner von uns möchte in einer Welt leben, in der ein Verbrechen nicht bestraft wird. Und das Werkzeug, das Israel gehabt hat damals, das Werkzeug der Gerechtigkeit für sie war der Lex Talionis. Das war das, was Gott in 2. Mose ihnen als Gebot gegeben hat. Dort, wo steht: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und was so brutal klingt, war aber eigentlich ein Geschenk von Gott, dass die Strafe immer der Tat angemessen sein muss. Das Ziel von dem Gebot war Gerechtigkeit. Und genau diesen Wunsch nach Gerechtigkeit sehen wir, wenn die Psalmschreiber dort bitten, dass Gott den Edomitern und den Babyloniern ihre Taten vergilt. Und das Interessante ist, bei uns haben wir den Spruch, wie du mir, so ich dir. Aber das ist nicht das, was sie da beten. Sie sagen, wie du mir, so Gott dir. Eigentlich ist diese dritte Strophe ein Zeichen von einem tiefen Vertrauen in Gott. Dass man das Unrecht und das Böse, das man erlebt hat, Gott anvertrauen kann, weil man weiß, Gott nimmt es ernst. Und wenn wir in der Bibel weiterlesen, dann sehen wir, dass Gott selber schon vorher sagt, dass er das ernst nimmt. Es ist ein ganzes Buch geschrieben worden, das genau das beschreibt, wie die Edomiter vorhergesagt wird, dass sie bestraft werden. Das Buch Obadja. Und der Prophet schreibt da drinnen genau das, dass ihr Verhalten Israel gegenüber, das, dass sie geschrien haben, zerstört die Stadt, dass deshalb Gott sie bestraft. Die Edomiter waren die Nachkommen von Esau. Sie waren Israel eigentlich fast wie Brüder. Aber als Nebukadnezar eingezogen sind, da sind sie nur nebenan gestanden. Und das ist eigentlich nur zu wenig, weil sie haben die Gefangenen ausgeliefert an Babylon und haben sie bereichert an dem Leid, das Jerusalem erlebt hat. Und Obadja zeigt uns, Gott wird sie bestrafen. Gott sorgt für Gerechtigkeit. Und genau das ist es, worum Israel bittet. Das heißt, diese Verse 7 bis 9 zeigen uns die Realität des Bösen. Dass es Grausamkeiten gibt, größere als wir uns vorstellen können oder wir selber erlebt haben. Zweitens sehen wir die Sehnsucht des Menschen nach Gerechtigkeit. Und zum Schluss möchte ich nur über die Erfüllung und Anwendung von dieser letzten Strophe reden. Diejenigen, die diesen Psalm als erstes gelesen oder gesungen haben, die haben sich nichts mehr gewünscht, als wie wieder in ihrer Heimat in Frieden zu leben, mit ihren Freunden, mit ihren Nachbarn Sabbat zu feiern, ohne Angst, sich an dem zu erfreuen, was Gott ihnen schenkt. Und das war aus ihrer Sicht nur dann möglich, wenn die Feinde wirklich weg sind, wenn Gott sie auslöscht. Ihre Vorstellung von Befreiung erforderte Blut. Ich springe ins Neue Testament. In Lukas Kapitel 24 lesen wir die Begebenheit, wie Jesus zwei seiner Jünger begegnet. Jesus ist auferstanden und er begegnet den zwei Jüngern, die nach Emmaus gehen. Und sie erkennen nicht, dass es Jesus ist. Und sie sind am Boden zerstört und sie sagen, hast du nicht gehört, was passiert ist? Jesus ist gestorben. Und dann sagen sie dort in Vers 24, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Ich denke, diese Jünger haben immer nur Psalm 137, Verse 7 und 9 gebetet. Für sie waren es aber nicht mehr die Babylonier oder die Edomiter, sondern es waren die Römer. Ihre Vorstellung von Erlösung war, dass Gott ihre Feinde vernichtet. Aber was sagt Jesus? Im Vers 27 sagt er dann, oder lesen wir, er fing an, also Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war, dass er leiden und sterben musste. Und ich stelle mir vor, wie Jesus durch die Bibel durchgeht, durch das Alte Testament und ihnen immer wieder sagt, das war eigentlich ein Hinweis auf mich. Und wie er zu diesem Psalm 137 kommt, zum Vers 9, und dann zitiert, wohl dem, der deine Kinder backt und sie am Felsen zerschmettert. Jesus war oder ist der, der am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird, der die Feinde, alle, die sie gegen Gott auflehnen, vernichten wird, bestrafen wird. Aber Jesus ist noch viel mehr. Jesus ist dieses Kind, das von Gott gepackt worden ist und am Felsen des Todes zerschmettert worden ist. Und es war eine vollkommen gerechte Strafe. Warum? Weil Jesus die Strafe oder die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen hat. Das Sterben von Jesus war Gottes Antwort auf Gerechtigkeit. Und somit denke ich, dass die Anwendung aus dieser letzten Strophe für uns nicht ist, dass wir für den Tod derer beten, die uns Schmerzen zufügen oder die gegen Gott sind, sondern vielmehr, dass wir sehen, wie ernst Gott Gerechtigkeit nimmt und dass wir Zuflucht suchen bei dem, der Gerechtigkeit schenken will, wenn wir auf ihn vertrauen, Jesus Christus. Und somit kann so eine Distel auch etwas Schönes werden, dass wir uns irgendwo hinstellen als Erinnerung, was eigentlich ein Zeichen der Abneigung ist, so wie das Kreuz, das eigentlich damals ein hässliches Symbol war, aber für uns etwas sehr Wertvolles ist. Ich will euch einladen, dass wir im nächsten Lied nochmal über diese Strophen nachdenken, dass wir uns dieser Traurigkeit bewusst werden, in der wir irgendwo sind, weil wir noch nicht in unserer Heimat sind. Dass wir nachdenken über diesen Entschluss, Gott nachzufolgen, ihm als unser größtes Ziel größter Freude zu machen. Und dass wir dankbar sein dürfen, dass wir Gott unsere Zukunft anbefehlen können, weil er in Jesus schon für unsere Gerechtigkeit gesorgt hat. Machen wir das gemeinsam.